Berlin, die Bundeshauptstadt Deutschlands, steht vor einem riesigen Finanzskandal. Die Berliner Bankgesellschaft ist massiv überschuldet. Es ist die größte Bankenkrise in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die zuständige Bankenaufsicht hat bereits erklärt, die Bank würde keine Kredite mehr vergeben dürfen, würde nicht die Stadt Berlin für das Institut haften. Riskante Kredite und eine Mischung von Franderlwirtschaft und politischem Proporz zwischen CDU und SPD hat zu dieser Krise geführt. Die Stadt Berlin, selbst notorisch pleite, droht davon mitgerissen zu werden. Aus Berlin, Christoph Varga.
Schwere Zeiten für Hobbyschwimmer in Berlin. Weil die Stadt kein Geld hat, werden seit einem Monat die Öffnungszeiten der städtischen Bäder eingeschränkt. Manche Freibäder bleiben in diesem Sommer überhaupt geschlossen. Auch die Kulturfreunde sind mit der Finanzkrise der Stadt vertraut. Kulturschaffende müssen um jede Mark kämpfen, Subventionen werden gekürzt, selbst Prestigeprojekte wie die Renovierung der Museumsinsel werden infrage gestellt. Besonders dramatisch wirkt sich die Finanzkrise der Stadt auf die Situation der Ausländer aus. So fehlt zum Beispiel das Geld für Deutschkurse. Die Krise der Berliner Bankgesellschaft trifft die Stadt daher doppelt hart. An die 50 Milliarden Schilling muss Berlin zusätzlich aufnehmen, um für die Bank zu haften. Und dabei hat die Stadt schon Schulden in der Höhe von 500 Milliarden Schilling. Würde die Stadt nicht haften, wäre die Berliner Bankgesellschaft längst pleite. Berlin besitzt 56% der Anteile an der Bank. Der Grund für die Überschuldung sind riskante Kredite Mitte der 90er Jahre. Vergeben wurden sie an Immobilienfirmen, die damit unter anderem Plattenbauten in den ostdeutschen Bundesländern sanieren wollten. Das Projekt ist fehlgeschlagen, weil die Mieten in Ostdeutschland verfallen sind. Allein in Berlin stehen riesige Büroflächen und mehr als 100.000 Wohnungen leer. Darüber hinaus dürften Schmiergelder geflossen sein. Der frühere CDU-Clubchef in Berlin, Klaus Landowski, musste deshalb zurücktreten. Er war gleichzeitig einer der Vorstände der Bank und seit Jahrzehnten die graue Eminenz der Berliner CDU. Kritiker werfen ihm vor, Kredite gleichsam freihändig an Parteifreunde und deren Firmen vergeben zu haben. Die Berliner Bankgesellschaft hat 16.000 Beschäftigte und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Tausende Jobs sollen jetzt abgebaut werden. Jeder zweite Berliner hat sein Konto bei dieser Bank. Der Aktienkurs der Bank befindet sich seit einem Jahr im freien Fall. Politisch kommt vor allem die CDU unter Druck. Sie leidet nicht nur an den Folgen der Machenschaften von Klaus Landowski, sondern stellt mit Eberhard Diepgen auch den regierenden Bürgermeister und darüber hinaus auch den Finanzsenator. Deshalb versucht die Stadt jetzt Anteile zu verkaufen. Diepgen?
Es gibt Interessenten, gerade vor dem Hintergrund, dass ja der Markt in Berlin gerade für das Sparkassengeschäft von erheblichem Interesse ist für viele. Und das muss auch entsprechend von der Bank und auch von den Anteilseignern genutzt werden. Das ist die Grundposition.
Die CDU regiert in Berlin in einer Koalition mit der SPD. Die Sozialdemokraten halten zwar noch still, könnten aber die Koalition verlassen und Neuwahlen anstreben. Das verlangt auch die Opposition. Petra Pau von der ex-kommunistischen PDS.
Eberhard Diepgen meinte 1991, er führe das Unternehmen Berlin in lichte Höhen. Ein verantwortungsvoller Unternehmer hätte längst Konkurs anmelden müssen und dann auch die persönlichen Konsequenzen gezogen.
In der vergangenen Woche war der Berliner Finanzsenator vorsorglich bei Bundesfinanzminister Eichel, um Subventionen für die deutsche Hauptstadt herauszuholen. Doch Eichel hat abgewunken. Vorerst zumindest. Denn wenn es gar nicht anders geht, muss der Bund einspringen. In diesem Fall würde die Bundesregierung dann aber einen Kommissar entsenden, der die Berliner Budgetpolitik überwacht.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Nach mehr als zweijähriger Diskussion macht der Bundestag heute den Weg für die Entschädigung früherer NS-Zwangsarbeiter frei. Die Meldungen im Einzelnen. Der Weg für die Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter soll heute vom Bundestag freigemacht werden. Das Parlament in Berlin will nach den jüngsten Urteilen in den USA förmlich feststellen, dass für deutsche Unternehmen ausreichende Rechtssicherheit vor weiteren Klagen besteht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft ihren Anteil von 5 Milliarden Mark plus 100 Millionen Mark Zinsen zur Auszahlung freigibt. Der Bund stellt ebenfalls 5 Milliarden bereit. Die ersten Entschädigungsleistungen sollen Mitte Juni erfolgen. Eine persönliche Entschuldigung bei den früheren Zwangsarbeitern verlangte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte Evers. Er erklärte in Köln, dies könne etwa in Form eines persönlichen Schreibens geschehen. Es sei falsch zu meinen, man könne mit einem Scheck in zwei Raten die Schäden von Jahrzehnten kompensieren.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiter mit Stefan Heinlein. Noch einmal willkommen zu dieser Sendung. Der Euro kommt, die D-Mark geht, 7 Monate noch bis zur neuen Währung. Welche Probleme gibt es mit der Euro-Bargeld-Einführung? Es ist 8.11 Uhr. In 7 Monaten, wie gesagt, heißt es Abschied nehmen von D-Mark und Pfennig. 300 Millionen Europäer zahlen dann mit einer Münze die neue Währung, Euro und Cent. Heute macht der Deutsche Bankenverband in Berlin auf die Probleme mit der Euro-Bargeld-Einführung aufmerksam. Wir sind heute Morgen bereits verbunden mit dem Euro-Experten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Reinhold Rickes. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Heinlein.
Herr Rickes, wer die Frist zum Umtausch der Münzen verpasst, kann sie anschließend nur noch ins Münzalbum packen. Sie sind dann wertlos.
Nein, so ist es natürlich nicht. Die Landeszentralbanken und die Bundesbank haben ja erklärt, dass sie in unbegrenzter zeitlicher Frist dann noch die Euro-Banknoten, die D-Mark-Banknoten und Münzen annehmen werden. Also man braucht keine Angst zu haben, dass das Bargeld wertlos wird. Aber es ist natürlich schon so eine Sache, wenn dann im normalen Zahlungsverkehr eben der Euro tagtäglich gebraucht wird, dann werden eben viele Bürger schon das Bedürfnis haben, eben dieses Geld umzutauschen. Und von daher ist eigentlich jedem Bürger nur zu raten, eben bis zum 28. Februar nächsten Jahres selbst so zu disponieren, dass man eben seine D-Mark-Bargeldbestände eben weitestgehend abgebaut hat.
Wie steht es denn um Gulden, Franc oder Peseten, die man nach dem Jahreswechsel noch in seiner Schublade findet?
Ja, hier ist ganz klar von Banken und Sparkassen erklärt worden, eben diese Banknoten genau zu den gleichen Bedingungen wie bislang bis zum 28. Februar 2002 anzunehmen. Wir werden allerdings, wie auch bislang üblich, keine Münzen aus diesen Ländern umtauschen.
Was ist denn aus Ihrer Sichtweise die Schwachstelle im System bei der Euro-Bargeld-Einführung, die Geldtransportunternehmen, der Einzelhandel oder vielleicht sogar die Automatenindustrie?
Also ich glaube, insgesamt sind die Vorbereitungen auf der Angebotsseite, also auf den logistischen Rahmenbedingungen, doch ganz gut in der letzten Zeit vorangekommen. Aber, große Unsicherheit besteht allerdings auf der Nachfrageseite, wie die Bürger sich eben verhalten werden. Wenn wir nicht die Bürger mit einer wirkungsvollen Kommunikation dahin bekommen können, dass sie eben sich so verhalten, dass sie zum Beispiel eben frühzeitig einzahlen, nicht unbedingt alle dann in der Silvesternacht oder am 1.1. um 0.05 Uhr dann schon am Geldautomaten stehen oder vor ihrer Bankfiliale und unbedingt die erste Euro-Banknote haben wollen, sondern wenn man eben sich entsprechend verhält, wie wir das eben empfehlen, wie zum Beispiel auch, dass man eben die Euro-Münzen sich dann eben mit den Münzmischungen ab dem 17. Dezember bei der Bank oder Sparkasse holt. Und wenn man auch die Empfehlung befolgt, dass man eben im Handel dann nach dem 1.1.2002 mit D-Mark bezahlt, aber im grundsätzlich eben dann Euro herausbekommt. Ich denke, dann ist ein Szenario gegeben, wo man eben nicht erwarten kann, wie es eben vor 11 Jahren in den neuen Bundesländern waren, dass man lange Warteschlangen vor den Geschäftsstellen hat und dass dann irgendwo auch eine angespannte Lage entsteht. Ich denke, wenn man diese Eckpunkte verdeutlichen kann, dann ist viel gewonnen. Unsere Umfragen zeigen allerdings, dass das eben noch nicht der Fall ist. Viele Bürger sind über die Modalitäten zur Euro-Bargeld-Einführung noch nicht richtig informiert. Viele Daten werden nicht gewusst. Und ein zweiter Punkt, der natürlich auch bei der Euro-Bargeld-Einführung immer eine ganz zentrale Rolle spielt, ist natürlich das Vertrauen das Vertrauen der Bevölkerung in diese neue Währung. Das ist eben in Deutschland noch nicht sehr stark
ausgeprägt. Herr Rickes, das ist ein Stichwort. Das Vertrauen der Bürger, die Skepsis der Bürger gegenüber dem Euro ist noch recht groß. Das belegen gerade Umfragen. Das könnte ja auch daran liegen, dass die Bundesbürger Sorge haben, dass die Banken oder vielleicht der Handel bei der einen oder anderen Stelle hinter dem Komma für sich Profit bei der Währungsumstellung für sich herausschlagen wollen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, das gerade zur Zeit eben hoch in Konjunktur ist. Es ist aber so, dass wir natürlich jetzt gerade eine Zeit in einer Zeit befinden, wo die Inflationsraten generell in der Eurozone angezogen sind. Und diese Preissteigerungen, die ja vor allen Dingen natürlich auch über den fallenden Außenwert, über Ölpreis- und Energiepreisverteuerungen zustande gekommen sind. Die werden dann eben oft in einen Topf geworfen mit den Euro-Umstellungen. Dabei ist, wenn man sich das genau mal anschaut, zum Beispiel von der gesetzlichen Seite, die Umstellungen zu einem Großteil eben zugunsten der Bürger gerundet worden. Und auch Untersuchungen aus dem Einzelhandelsverband zeigen zum Beispiel, dass es in der Regel eher nach unten gerundet wird. Um mal ein Beispiel zu nehmen, wussten Sie zum Beispiel, dass 17% aller Einzelhandelspreise auf 1,99 Mark lauten. Und wenn Sie dieses mit dem Umrechnungsfaktor umrechnen, ergibt sich ein Eckpreis von 1,02 Euro. Und ja, wenn man dann eben im Wettbewerb steht, und der Euro führt ja zu mehr Wettbewerb, dann dürfte es, wenn man da einen neuen Eckpreis dann eben sucht, eher so sein, dass man auf 99 Cent runterrundet. Und also wir erfahren, dass das eben für den Großteil der Preise eben gilt. Aber wie gesagt, das wird eben überlagert durch diese gesamten Preissteigerungen, sodass viele Bürger eben diese Preissteigerungen mit dem Euro im Zusammenhang, mit der Euro-Umstellung in Zusammenhang bringen, obwohl eigentlich andere Ursachen dahinter stehen.
Herr Rickes, kurze Frage zum Schluss. Diese Zahl kannte ich nicht, dafür eine andere. 1,95583, so ist der Umrechnungskurs, der offizielle, von Euro zu D-Mark. Können Sie denn garantieren, dass die Banken kommagenau umrechnen werden, die Guthaben und alles, was auf den Konten liegt?
Ja, also wir haben ja schon seit 1999 in allen bargeldlosen Systemen diesen Umrechnungsfaktor eingebaut. Sie können ja heute schon eine Euro-Überweisung machen oder eine D-Mark-Überweisung. Wir konvertieren was für unsere Kunden und da wird sich natürlich auch zur Euro-Bargeldeinführung nichts ändern. Die Bürger brauchen keine Angst zu haben. Sie brauchen auch nichts zu veranlassen, was Kontenumstellungen und so weiter anbelangt. Wir machen das alles automatisch für unsere Kunden.
Der Euro kommt, die D-Mark geht. Wir fragten heute Morgen Reinhold Rickes, den Euro-Experten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Vielen Dank, Herr Rickes, und auf Wiederhören.
Ja, Wiederhören.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Eine Reise aufs Land erwartet Sie jetzt. Zu Bauern in Polen. Die haben Probleme mit dem EU-Beitritt. Polen, das wissen wir, ist einer der ersten osteuropäischen Anwärter. Polens Bauern, das sind solche, die in hochmechanisierten Großbetrieben arbeiten. Und es sind solche, die mit Klein- und Kleinstbetrieben ihr täglich Brot verdienen. Mit uralten Geräten und unrentabel. Und das sind sehr viele. Und diese vielen Bauern haben die begründete Furcht, dass sie die zwingend notwendige Umstellung nicht schaffen werden. Monika Lübschen hat diese Reise unternommen.
Seit 4 Jahren kauft und bewirtschaftete er Felder in Polen, in der Nähe von Stettin. Knapp 2000 Hektar sind es jetzt. Sie werden mit Getreide, Raps und Zuckerrüben bestellt. Und das ist nur das eine Standbein des deutschen Landwirts, bei dem sich zielsicherer Geschäftssinn mit ausgeprägten Managerfähigkeiten paaren. Das andere Standbein:
Wir machen Beratung hier für andere Betriebe und wir haben Investoren hier angesiedelt, für die wir noch die Bewirtschaftung machen. Ungefähr so 1500 Hektar, das wird also auch für nächstes Jahr noch ein bisschen mehr werden. Und somit machen wir also knapp 4000 Hektar hier, haben wir unter den Fittichen. Und haben natürlich nicht nur Sonnenschein hier in Polen, sondern wir haben auch manche Nächte gehabt, wo wir nicht schlafen konnten. Und ich mache da kein Geheimnis draus, wenn man sagt, okay, wie wir angefangen haben, das erste Jahr 500 Mark minus pro Hektar, das zweite Jahr 300 und das dritte Jahr plus minus null. Und das vierte Jahr, da werden die Zahlen langsam schwarz. Und es ist möglich, 300, 400 Mark pro Hektar Gewinn zu erzielen.
Private Agrarbetriebe dieser Größenordnung gibt es noch nicht viele in Polen. Aber sie dürften in Zukunft zunehmend das Bild der Landwirtschaft prägen. Noch fallen sie in Polen allerdings umso mehr auf, als die meisten Höfe Minibetriebe sind, mit weniger als 10 Hektar Land. Wenngleich die Größe peu à peu zunimmt im Zuge des Strukturwandels, der auch im Hinblick auf den Beitritt zur EU einsetzt. Wie beispielsweise der Hof von Regine und Konrad Liebmann, deutschstämmig, beide 40 Jahre mit 3 Kindern. Er liegt als Einzelhof in der Nähe von Barczewo, ehemals Wartenburg in Masuren. 1986 haben sie den Hof gekauft.
Als wir hier angefangen haben, dann mit 15 Hektar haben wir einen Hof gehabt. Mit 7 Kühe, da konnten wir gut leben und es war genug Geld, um neue Maschinen zu kaufen und auch andere Anschaffungen zu machen. Ja, dass wir weiter uns entwickeln, müssen wir mehr Land haben, dass der Hof größer wird.
Der Hof umfasst Ställe, eine Werkstatt, einen Maschinenschuppen, Lagergebäude und ein geräumiges Wohnhaus. Ringsum hügelige Landschaft, seht, ein Storchenpaar brütet in unmittelbarer Nähe. Lindengesäumte Alleen, Felder, Wiesen und Wälder.
Hauptsächlich wird Milch produziert. Zurzeit habe ich 22 Milchkühe und soll noch mehr werden. Und habe ich Rinde und sind auch ein paar Pferde dazu. 7 Stück sind Kaltblüte. Ich will Kuhstall bauen und will Kuhherde ein bisschen vergrößern, bis zu 50 Kühe.
Während Konrad Liedmann die Kälber versorgt, fährt ein Mann, der ihm nach Bedarf hilft, mit der Schubkarre den Mist heraus. Und per Schubkarre werden die Tiere auch mit Futter versorgt.
Es ist viel Arbeit. Wir machen das alleine und so. Ja.
Und trotzdem wollen Sie den Betrieb aufstocken?
Ja, zurzeit geht nicht anders. Entweder groß werden oder aufhören. Ja, deswegen will ich einen neuen Stall bauen. Da kann man ein bisschen mit Maschinen mehr machen. Ne? Braucht man nicht so viel mit Hand.
Liedmann setzt auf Milchvieh, weil Milch in Polen sowohl vom Angebot als auch von der Qualität her noch unzureichend ist. Mit dem Preis von einem Zloty pro Liter, das sind umgerechnet etwa 85 Pfennig, ist er ganz zufrieden. Jede Kuh gibt pro Jahr etwa 6000 Liter Milch, ein guter Durchschnitt in Polen. Teures Futter braucht er nicht zu kaufen, das produziert er selbst.
Ich mache Silage und für Winter habe ich genug Futter immer da und klappt irgendwie. Ich habe 25 Hektar Getreide und der Rest ist Grünland. Für Silage und für Weiden. Getreide wird gemahlen und wird Kraftfutter daraus gemacht.
Obwohl es in Polen keine Fälle von BSE gibt, sind die Verbraucher verunsichert und kaufen erheblich weniger Rindfleisch als sonst. Mit der Folge:
Rindepreise sind runtergekommen jetzt wegen BSE. Da, ein Kilo kostet ja nur 2,50 Zloty. Und die Schweine sind ein bisschen teurer jetzt geworden, 4,50 Zloty so ungefähr. Ne?
Also umgerechnet 1,35 Mark für Rind bzw. 2,40 Mark für Schwein. Staatliche Hilfen gibt es kaum und angesichts steigender Betriebskosten und einer gleichzeitig auf den Markt drückenden westlichen Konkurrenz heißt es auch bei Liedmanns sparen, wo immer es geht. Die Werkstatt ist voller alter Geräte und undefinierbarer Eisenteile, die aber vielleicht noch gebraucht werden könnten. Hier wirkt Vater Helmut Liedmann. Er repariert alles, was es zu reparieren gibt.
Das war schon mein ganzes Leben so, nicht? Denn man könnte ja, wie ich noch Landwirt war, könnte man ja auch nicht alles neu nur kaufen. Nicht? Dann wurde ja auch gekauft nur Schrott und dann wurde es ja wieder hergestellt zu so einem Zustand, dass es wieder war wie neu. Heute mache ich ja die Schubkarre, die brauchen ja für die Silage daran zu fahren, so nicht. Und wir werden ja auch bauen, dann für den Beton rankarren und so eine Kleinigkeit, ne? Und so. Und so sind noch 2 Hänge zu machen hier und Miststreuer, nicht, für den Mist zu fahren.
Und da gibt es noch etwas anderes, was sich als ein gutes Zubrot entwickeln könnte. Vor wenigen Jahren hat der ärmländisch-masurische Verband deutschstämmiger Landfrauen in Olsztyn, ehemals Allenstein, damit begonnen, Ferien auf dem Bauernhof anzubieten. Nahezu 40 beteiligen sich daran, so auch die Liedmanns. Es sind aufgeschlossene Gastgeber, die umfassende Einblicke in das Früher und Jetzt und die vielen Veränderungen geben können. Sie bieten Reiten und Kutschfahrten, Ausflüge und selbstgemachte Köstlichkeiten an.
Ja, fast alles wird selber auf dem Hof hergestellt und das bieten wir unseren Gästen an. Aus selbstgemachten Schinken oder Geflügel wird auch alles selbst gezüchtet und auch gekocht und so verarbeitet.
25 Mark pro Person kostet die Übernachtung mit Frühstück, 10 Mark das Mittagessen und 5 Mark das Abendessen.
Es sind auch Gäste, die früher hier gewohnt haben und es sind auch Gäste, die zum ersten Mal nach Masuren kommen und die wollen die Gegend sich anschauen. Und wir haben Platz nur für 6 Personen, aber die Einnahme ist für uns schon wichtig.
Ja.
Weil wir unseren Bauernhof vergrößern wollen und müssen, weil wir noch jung sind.
Nur mit dem Beitritt zur Europäischen Union. Da sind nachvollziehbare Ängste.
Unsere Regierung, die will wir am schnellsten zu der EU, sonst sie erwarten vielleicht auch Geld, Subventionen oder irgendwas für Hilfe von der EU. Und wir eigentlich, wir wollen nicht so schnell, sonst wir müssen noch viel nachholen, dass wir dann konkurrenzfähig bleiben. 5 bis 10 Jahre so ungefähr wird es noch dauern.
Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
mit Gerd Breker. Schönen guten Tag. Unter reger Beteiligung der Bevölkerung hat heute Vormittag in Berlin eine Unterschriftenaktion für Neuwahlen begonnen.
Natürlich ist mit dem ersten Schritt eine Entscheidung über Neuwahlen noch längst nicht gefällt. Doch schon die nächste Etappe des Verfahrens, dabei müsste sich ein Fünftel der Wahlberechtigten beteiligen, könnte hinfällig werden. Denn spätestens mit der Entscheidung der SPD, am nächsten Samstag den regierenden Bürgermeister via Misstrauensvotum abwählen zu wollen, stehen die Zeichen ohnehin auf Neuwahlen. Und obwohl sie sich nicht an der Unterschriftensammlung beteiligt, wirbt heute auch die SPD an Infoständen in der ganzen Stadt für einen Neuanfang per Neuwahl. Ganz gleich, wann es schließlich soweit sein wird, eins steht fest, der Wahlkampf hat begonnen.
Thorsten Gabriel war das und am Telefon begrüße ich nun Heinrich Lummer, den ehemaligen Innensenator von Berlin und Rechtsaußen der Union. Guten Tag, Herr Lummer.
Guten Tag, Herr Breker.
Und Herr Lummer, wie sollte die CDU denn jetzt reagieren? Was muss sie jetzt machen? Offensiv gegen Rot-Rot vorgehen?
Ja, natürlich kann es sich nicht darauf beschränken, zu sagen, die SPD hat einen Coup gestartet, der lange vorbereitet war, nicht nur in Berlin, das ist ja der Startschuss nur, sondern um den Versuch zu machen, in den neuen Ländern, wo ja die Grünen und die FDP nicht als Koalitionspartner zur Verfügung stehen, mit der PDS an die Macht zu kommen. Das ist ein Ziel, was die SPD ganz offensichtlich hier verfolgt. Nein, wir müssen auch, finde ich, ganz klipp und klar uns mit den Inhalten der PDS auseinandersetzen. Das ist in der Vergangenheit bedauerlicherweise wenig geschehen. Und dann wird man feststellen, wenn man die Programmatik der PDS zur Kenntnis nimmt, dass sie in vielen Punkten noch längst nicht Abschied genommen hat von ihrer Vergangenheit, die SED hieß.
Sie wollen damit verklausuliert sagen, es sind weiterhin Kommunisten in der PDS?
Ja, zu einem großen Teil ist das so. Die Mitgliedschaft ja sowieso, die ist ja von der SED übernommen worden. Es war ja keine Neugründung, die PDS, sondern die PDS war nur eine Namensänderung. Sie hat die Mitglieder übernommen, sie hat die Organisation übernommen, sie hat das Geld übernommen und auch einen wesentlichen Teil der Programmatik.
Wir haben es eben in dem Beitrag gehört, Herr Lummer. Offenbar wollen die Berliner den Neuanfang. Zu einem Neuanfang, Herr Lummer, gehört aber auch, dass man gemachte Fehler eingesteht. Die CDU hat Fehler gemacht in der Hauptstadt.
Ja, natürlich hat die CDU Fehler gemacht, aber auch die SPD. Und das ist ja das Bemerkenswerte jetzt. Die haben 10 Jahre lang als große Koalition hier operiert. Und jetzt steigt die SPD aus der Verantwortung aus. Sie liegt nicht nur bei der CDU, aber ganz gewiss auch bei der CDU. Und die CDU hat nicht nur, sagen wir mal, in der großen Koalition als Partner Fehler gemacht, sondern es sind auch Fehler gemacht worden beim Krisenmanagement in den letzten Monaten, nachdem der Fall Landowski bekannt geworden ist. Das alles sei dahingestellt, aber um das allein geht es nicht, sondern es geht um das Schicksal Berlins als Stadt. Wir haben ja ohnehin immer nicht so sehr viel Sympathie in den anderen Bundesländern und auch im Deutschen Reiche damals gehabt. Und es ist ein Jammer, dass Berlin jetzt in dieser Weise Schaden erleidet durch eine solche Misere.
Das war Heinrich Lummer, ehemaliger Innensenator von Berlin und in der CDU sicherlich etwas weiter rechts positioniert. Herr Lummer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 244. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich sind einerseits viele arbeitslos, andererseits besteht aber auch Mangel an Fachleuten, vor allem in der Computerbranche. Auf der einen Seite hat man zu spät angefangen, im Bereich der Datenverarbeitung und Informationstechnik mehr Lehrstellen und Studienplätze anzubieten. Auf der anderen Seite spielen beim Arbeitskräftemangel aber auch die gesunkenen Geburtenzahlen eine Rolle. In Österreich rechnet man damit, dass in den nächsten 5 Jahren in diesem Bereich 165.000 Fachkräfte fehlen werden. Während die deutsche Bundesregierung schon angefangen hat, diese Lücke dadurch zu füllen zu versuchen, dass man Zuwanderer mit entsprechender Ausbildung ins Land holt, plant die österreichische Bundesregierung erst einmal die Ausbildung heimischer Arbeitskräfte zu verstärken. Aber auch hier wird man auf den Zuzug von 35.000 Fachleuten aus dem Ausland nicht verzichten können. Viele Österreicher machen sich Sorgen, dass nach der Osterweiterung der Europäischen Union zu viele Ausländer aus Osteuropa in ihrem Land arbeiten wollen. Deshalb soll die Zahl der Osteuropäer, die im Westen arbeiten dürfen, während einer 7-jährigen Übergangsfrist erst nach und nach erhöht werden. Die bisherigen EU-Mitgliedstaaten werden durch die geplante Osterweiterung zunächst finanziell belastet und das gilt für Österreich ebenso wie für alle anderen, aber man erwartet, dass Österreich von den Ergebnissen dieser gemeinsamen Investition überdurchschnittlich profitieren wird und dabei mehr gewinnt, als es seinem finanziellen Beitrag entspricht. Deshalb sei jede Angst vor dem Beitritt mittel- und osteuropäischer Länder zur Europäischen Union unbegründet. Österreich habe bisher schon mehr als jedes andere Land von der Öffnung der Grenzen im Osten profitiert. Die Exporte in die Länder Mittel- und Osteuropas hätten sich in den letzten 5 Jahren verdoppelt und dadurch seien in Österreich 30.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. In den Ländern, die der Europäischen Union beitreten wollen, hätten österreichische Investoren bereits 10.000 neue Betriebe gegründet. Wenn in der EU die Zahl der Konsumenten um 100 Millionen Menschen steigt, stiegen auch die Absatzchancen für die österreichische Wirtschaft. Ehe es zur Erweiterung der Europäischen Union kommt, müsse man in Österreich aber noch einiges tun, sagt man bei der Wirtschaftskammer, der offiziellen Interessenvertretung der österreichischen Wirtschaft. Man müsse die Verkehrsverbindungen in Richtung Osten ausbauen und vor allem den kleinen und mittleren Unternehmen in den Grenzregionen der bisherigen Europäischen Union helfen. Der Präsident der Wirtschaftskammer meint, Österreich werde die wirtschaftlichen Verbindungen wiedererhalten, wie sie vor 90 Jahren bestanden haben. Dieser einheitliche Wirtschafts-, Arbeits- und Währungsraum habe über Jahrhunderte funktioniert. Er sei 1914 durch den Ersten Weltkrieg zerschnitten worden und werde nun wiederhergestellt. Das, was früher funktioniert habe, werde nun auch wieder funktionieren. Deswegen brauche man sich keine Sorgen zu machen. Anlass zur Sorge gebe jedoch die Staatsverschuldung. 120 Milliarden Schilling Schulden seien viel zu viel. Diese Belastung sei wie ein Rucksack, den Österreich im Wettlauf mit den anderen Staaten mitschleppen muss. Während man in den Niederlanden schon angefangen hat, die Schulden zu reduzieren, betrug nach dem Monatsbericht der Europäischen Zentralbank vom 10. April 2001 das öffentliche Defizit in Österreich 1998 2,3% vom Bruttoinlandsprodukt, 1999 2,1% und 2000 immer noch 1,1%. Die öffentliche Verschuldung, die in Deutschland 1999 noch 61,1% vom Bruttoinlandsprodukt betrug, ist 2000 auf 60,2% vom Bruttoinlandsprodukt gesunken, betrug in Österreich aber immer noch 62,8%. Für Japan fehlen im Bericht der Europäischen Zentralbank Angaben über die öffentliche Verschuldung und für das Haushaltsdefizit ist die letzte Zahl die von 10,4% vom Bruttoinlandsprodukt für 1999 nach 10,3% für 1998 und 2,7% für 1997. In Japan hat man deshalb wohl noch mehr Anlass, sich Sorgen zu machen, als in Österreich. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 244. Danke.